Grundzüge des Weltallgefüges. Jesu Bildnis erleichterte uns den Übergang von den Landschaften zu den geistlichen Bildern. Von einer Welt der Dinglichkeit, Realität, schreiten wir über seelisches Brückengebilde zur Welt der Wirklichkeit. Man könnte auch sagen, wir wendeten uns von den Wirkungen ab und zurück zu den Ursachen. Hier nun heißt es sofort einem Irrtum vorbeugen, der uns in die Vorstellung vernesteln könnte, als gelte es, den Verwegenen neuerdings von ganzem Maler- und Bildhauerscharen gewagten Sprung aus dem Konkreten ins Abstrakte zu tun. Nichts Erträumtes oder Erklügeltes begegnet uns in diesen Bildern, auch nicht ein System, sondern am ehesten das, was man einen Organismus nennen könnte. Freilich ist dieser Organismus, genauer gesagt, der Einblick in ein gewaltiges, beinahe nicht mehr übersehbares Lebensgefüge. Nach Maßgabe der Persönlichkeit des Künstlers und ihrer durch Zeit und Stimmungsverhältnisse gestellten Bedingungen in jedem einzelnen Falle gebaut, geordnet und komponiert. Es kommt noch hinzu, dass das im Geistigen Gesehene und Erlebte nicht ohne weiteres den Sehgewohnheiten unserer dreidimensionalen Welt antwortet und daher in die Sprache unserer physischen Augen übersetzt werden muss. Solches ist schon deswegen nötig, weil die Gebilde jener Überwelt, wie wir sie einstweilen nennen wollen, vieldimensional sind und sich in Gebärden dartun, die im Irdischen nicht leicht ausdrückbar sind. Es muss also bald zusammengezogen, bald aufgeblättert werden, was einem dort begegnet. Zudem ist das geistige Gesicht ganz anders als ein zum Bildvorwurf dienender Natureindruck. Während hier Sehender und Gesehenes einander gegenüberstehen und eine Art Pakt im Werk eingegangen sind, bei dem bald die eine, bald die andere Partei sich stärker behauptet, so dass sich alle Möglichkeiten zwischen derbem Naturalismus und verstiegenem Symbolismus durchsetzen können, sind dort Sehender und Gesehenes durchaus geeint und können gar nicht auseinandergedacht und gefühlt werden. Es entspricht dem Wesen jener Überwelt, dass Subjekt und Objekt, Ich und Nicht-Ich, in Durchdringung sich befinden. Ja, dass diese Welt in dem Maße erlebt wird und Wirklichkeit ist, als man sich selbst erlebt und wirklich ist. Übrigens verhält es sich hienieden ja im Grunde auch nicht anders. Es wird nur gar so undeutlich empfunden, weil alles gleichsam aus zweiter Hand, weil alles Kopie ist, weil unsere Welt, so könnte man fast sagen, eine Abstraktion der anderen ist. Und insofern denn kann sich Bohuenra der Nötigung nicht entziehen, die erschauten quellenden Urgrundformen der wirkenden Welt in die abstrakteren, begrifflich eingebannten Bildungen unserer gewirkten Welt umzukneten. Anmerkung: Unverkennbare Spuren dieser vom Bohuenra unverhüllt gezeigten Urgrundformen sind in zahlreiche Werke der abstraktistischen und sonst ähnlichen modernen Schulen übergegangen, obwohl von den betreffenden Künstlern meist spielerisch und ahnungslos behandelt. Anmerkung Ende. Wie aber ereignet sich jene Überwelt? Wie baut sie sich auf? Es sei versucht, weiterzugeben, was in unvergesslichen Gesprächen mit Bohuenra, dem Fragesteller, eingesenkt, was in reichen Stunden der Anschauung in ihn hineingespiegelt worden ist. Man möge freilich bedenken, dass alles hier Mitgeteilte nur stammende Aussagen über eine geistige Erscheinungswelt ist, die unsere Anschauungsformen weit tiefer unter sich lässt als der Adler den Maulwurf. Hatte sich doch herausgestellt, dass schon das bloße Ausfindigmachen von Bezeichnungen im Einzelnen oder im Ganzen für jene Bilder, denen das Eigenschaftswort geistlich vielleicht mehr als das seinerzeit angewendete mystisch, aber auch längst nicht vollkommen gerecht wird, fast eine Vergewaltigung bedeutete. Was konnte das dumpfe Wort in seiner trockenen Willkür gegenüber dem holden Zwang einer von dort her eingeflößten Findung besagen? Es gilt also, Hieroglyphen in des Wortes wahrstem Sinn zu deuten. Da gibt es nur ein Vorgehen, welches Erfolg verspricht, nämlich das vom inneren Einzelerlebnis aus, von der Tiefe der eigenen Individuation aus, die zwar von allen zahllosen Individuationen unterschieden, aber mit dem göttlichen, durch den silbernen Faden, wie man schön gesagt hat, verbunden ist. Mannigfaltig, ja, ist das Göttliche, mehr als alle Blätter sämtlicher Bäume in der Welt zusammen. Es ist weich und geschmeidig. Es gibt sich in dem Maße, wie man sich ihm ergibt. Es schenkt sich nur dem Erlebnis, nie dem harten und spröden System, dessen Hartung dem satanischen und urnichtigen entspricht. Es ist unsere einzige und wirkliche Heimat, der wir einmal süchtig nach Ungemäßem und furchtsam vor der eigenen Kraftfülle entglitten ins bittere Exil des Tierseinwollens und Tierseinmüssens. Auf unsere Heimat, die strahlende Überwelt, wenden wir jetzt den Blick hin. Alsbald fühlen wir uns im Inneren der unermesslichsten Kugel. Das heilige Urlicht ist ihr Sinn und ihre Mittelpunktswirkung in Sonnengestalt. Außen wiederum Kugel, innen unergründlich und Wonne ungeoffenbarter Geistigkeit. Unserem Wort und Bild eben noch entfernt fassbar ist nur die geistige Erscheinungswelt, die in Herrlichkeit von der Ursonne herstrahlt, hertönt und herpulst, zu unendlichfältiger, nach außen hin immer dichter werdender Offenbarung. Da gibt es denn in unfassbarer Entfernung von der Mitte für jeden Kraftstrahl einen Punkt, wo die Ausgießung des Geistwortes in letzter Verneinung verstummt und sich staut. Die zahllosen Endpunkte, dies anschaulich nicht mathematisch gemeint, backen sich gewissermaßen zu einer starren Hohlkugelwand zusammen, deren unausdenkbare Dichtigkeit und völlige Undurchdringlichkeit alles Lebensvernichtung bedeutet. So verdankt auch das schroffe Nichts nur dem allgöttlichen Willen eine Art unerwarteter Bejahung und Verwirklichung in grausiger Starre, den ewigen Schluss bekundend, bis hierher und nicht weiter. Anmerkung: Hier sei an das überlieferte 17. Fragment des hellenistischen Philosophen Poseidonios erinnert. Es lautet: Die Welt ist eine Einheit, und zwar eine begrenzte von kugelförmiger Gestalt, denn diese ist für die Bewegung am geeignetsten. Einstein kam zu ähnlichen, aber minder präzis ausgedrückten Vermutungen. Anmerkung Ende. Zwischen den beiden Urgegensätzen, dem unbedingten Ja des Urlichts und seinem unumstößlich verstummen machenden Nein an der Wand des Erznichts, fluten die Lebensströme des Alls. Um sich zu formen und sich zu vereinzeln, lodern die Reize und Eingebungen aus dem heilig Unoffenbaren hinaus ins schimmernde Allkraftfeld, schweben, allmählich gedrungener werdend, in immer dichtere Bereiche, unendlich weit sich entfernend, und doch noch in Freiheit gehalten und gesegnet, durch die magnetische Liebesbejahung der Ursonne. Weit außen, an die positive Zone angrenzend, liegt aber nun doch, als sehr dicke, aber noch vollkommen durchdringliche Kugelschale ungefähr vorzustellen, eine Art Indifferenzzone, wo der Gegensatz, den sich der göttliche Geist auf der äußersten aller Kugelschalen setzt, hereinzuwirken beginnt. Eine Zone höchster Gefahr gewissermaßen für alle Emanationen, wo sie aus der Huld sich entlassen fühlend dem Wirkungsfeld der Wand sich nähern. Dort, wir können leider immer wieder nur in schattenhaften Vergleichen sprechen, ändern sich die Vorzeichen. Dort wird Plus zu Minus, dort saugt schließlich der düstere Abgrund mit der Unwiderstehlichkeit der Zentrifugalkraft hinab. Das schwebende Dahingleiten durch das wonnige Meer des Alls wird schließlich in der negativen Zone zum Sturz und entsetzlichen Zwang an der Wand zu zerschellen und in Atome zu zersplittern, wie die Schiffe im orientalischen Märchen, die in den Bann des Magnetberges geraten. Man denke auch an die abwärtsreißenden Gewässer der Styx und der sonstigen Unterweltströme, von denen die griechische Sage berichtet. Freilich gibt es in dieser Nachtregion des Zwanges Welten über Welten, wir könnten sie nach kabbalistischer Weise auch Schalen nennen, wo sich die stürzenden Lebenskeime fangen und zum Innehalten über den letzten Abgründen gebracht werden, um sich dann in äonenlanger Bereitung den Rückweg zu erkämpfen. Solch eine Welt, solch eine Schale ist auch unsere astrische Welt mit allen ihren galaktischen Systemen, Sonnen, Irrsternen, Monden und so weiter. Noch bei weitem nicht die dichteste, dunkelste und peinvollste Welt. Aber diese Weltsysteme, diese äußersten Kugelschalen sind allesamt im Bann des Gegenseins und dem göttlichen Leben entrückt. Jene Wand des Nichts hat an sich zwar unschöpferisch in ihrer verneinenden Bedeutung mittels ihres Widerstandes die bis hierhin gelangten Atomfunken göttlicher Ausstrahlung in starre Form zusammenzupressen. Gleichgerichtete und gleichgeartete Urteilchen schießen zu Energiegebilden von ungeheuren Kräften zusammen, die lamellenartig die Hohlkugel übersäen und gleichsam die Gewalt des Nichts aushalten und verstemmen. Man fühlt sich an eine ungeheure Kristalldrüse erinnert. Die Formen sind jedoch nicht kristallisch zu denken, sondern wie hautdünne Platten von außerordentlicher Geschmeidigkeit, fähig, sich walzenförmig zu rollen, sich kugelig zu machen oder in vieldimensionale Stammformen einzugehen. Wir müssen uns aber davor hüten, den Inbegriff dieser Kruste, wie sie Bohuin Ra in Gesprächen oft anschaulich genannt hat und wie wir sie nach ihm kurz nennen wollen, allzu sehr mit den Vorstellungen unserer Stoffwelt in Vergleich zu setzen. Vor allem ist zu bedenken, dass jene gesamten Kräfteformen fähig sind, einander völlig zu durchdringen und sich der geistigen Wahrnehmung auf vielfache Art und in jedem Sinn, aber zugleich und einheitlich dartun. Das will heißen, dass sie ebenso zu Gesicht wie zu Gehör, Geruch, Geschmack und so weiter sprechen. Vielleicht darf hier an gewisse Götter, Gewalten und Ungeheuer okeanischer, chthonischer und unterweltlicher Abstammung in hellenischem Mythologemen erinnert werden, an jene mit ungeheuren Kräften begabten Mächte wie Phorkyaden, Kreien, Gorgonen, Sphinxen, Greife, Hunderthänder, Meerkreise, Telchinen, Skylla, Python, Echidna, Hekate, Orion, um nur einige zu nennen. Es ist bezeichnend, dass nicht wenige dieser Gestalten als gleichzeitig schön und grauenerregend geschildert werden und oft in Kämpfen den olympischen Lichtmächten entscheidende Hilfe leisten. Viele dieser Geister hat Goethe in der klassischen Walpurgisnacht des Faust mit erschütternder geistiger Schönheit verlebendigt. Vergleiche hierzu die Erläuterungen von Carlo Cherenui in Das Ägäische Fest, dritte erweiterte Ausgabe, Wiesbaden, 1950. In jenem Schalenreich also ist die sozusagen objektive Grundbedingung zu aller nur möglichen Realität und Wirkung gegeben, zu jeder Kernhülle weiterhin, von den starksten Verstrebungen dumpfer Stoffwelten bis zu den leuchtenden Sphären und Sternen herrster Entelechien. Die Reichweite der Kruste ist ungeheuer, wobei sich ihre Gebilde als unerschöpflicher Vorrat von Seelenkräften, Artungen, Naturen, Kundtum, als das Meer der Möglichkeiten schlechthin, deren Sehnsucht es ist, Wirklichkeiten zu werden. Wie aber das? Es ist schon gesagt worden, dass von der Ursonne unablässig Reize und Eingebungen hinausgestrahlt werden ins Kraftfeld des sich offenbarenden geistigen Kosmos. Wie unabsehbare Nebelschwaden umwölken diese Reize zart das göttliche Feuer. Ein Schwarm von Ich-Keimen und Sternwerdungen nach Gestaltung drängend. Zunächst sind sie noch in strengen Gruppen gradlinig und geometrisch zusammengenommen. Wir werden derartige Gebilde etwa auf den Kompositionen Weltwanderung und Stern der Weisen bemerken. Dann lockern sie sich auf zu wallenden Wolken und lichtem Rauch, wie auf den Bildern Tempel der Ewigkeit und Sonnensymphonien zu sehen ist, befinden sich aber in welliger Bindung, wie bewegte Bänder und Schnüre. Sind sie doch auch geradezu Nabelschnüre. Ihre Wirksamkeit ist lebenleitende Verknüpfung zwischen Gebärendem und Geborenem. Endlich aber lösen sie sich ganz auf, um als gestaltwollende Einzelwesen nach den Außenbereichen zu dringen. Wenn diese sich in ewigkeitlicher Entfaltung sonnenhaft verklärt haben, dann mag es sich ergeben, dass die Sonnen sich wieder zu seligem Reigen verketten. Ein Beispiel davon enthält das Bild Erlösung. Die Einzelwesen können ihrer Formung und Organisierung noch innerhalb der Indifferenzzone völlig teilhaftig werden, selig geborgen in leidlos elysischen Bezirken, wo die Kraft und Huld göttlichen Seins zwar verhaltener werden, aber immer noch in ihren Würden stehen. Beträchtliche Gruppen aber geraten durch die ihnen zuteil gewordene Bewusstseinsentfaltung bestürzt und süchtig gemacht, bis in das Gegensein. Sie fallen bis ins Tiersein, wie bei uns, oder noch tiefer. Aber es ist doch so, dass auch die gefallenen Engel einen Punkt der Umkehr erreichen, wie denn also sämtliche göttlichen Keime in der Gestaltung den Rückweg finden. Die einen noch im Umkreis beseligenden Lichtes, die anderen in der Feuerpein äußerer Gottverlassenheit und Leidensschule reingeglüht. Aufwühlend versinnbildlichen das die Plage und Feuerflüsse Acheron, Kokytos und Periphlegeton des Hades. Unablässiger Aufschwung, ewige Loslösung, zu denen die Kruste Lenkung, Gestaltung und Seelenstoff hingibt. Denn der Geist wird immer nur mittelbar gefasst. Auch die Geistfunken, welche aus dem Urlicht mehr spritzten und strahlten. Die an den Funken ankristallisierenden Seelenkräfte gehören von nun an dem Geiste an, und sie werden ihm in der Einung zum Sinnbild. In unendlichem Aufstieg schwingt sich das durch alle Hierarchien empor und nach innen, sein Ziel nie erreichend, ihm dennoch immer näher kommend und sich angleichend. Die dort zu findende Identität und Verbundenheit mit dem innersten Ich ergibt, weil sie unendlich fältig ist, Identität mit dem kosmisch-metakosmisch Ganzen. Wer dort innen ist, der ist auch überall außen zugleich. Nur in der Indifferenzzone ist die Freiheit der Entscheidung nach unten und außen oder oben und innen gegeben. In der positiven Zone hingegen überwiegt die Zentripetalkraft der Ursonne und besteht unwiderstehlich die Strebung gegen den Mittelpunkt hin, wobei übrigens von hier oder von der Indifferenzzone her Wirkungsmöglichkeit in der Richtung nach außen bis an die unausdenkbar harte und urböse Nichtswand hin durchaus besteht.
Der Fall ist also nicht eigentlich Gott gewollt und notwendig. Das Einwirken auf die negative Zone ist nicht unbedingt mit einem Hineinstürzen in dieselbe verkettet. Wenn zwar der Fall auch zur Gottheit gehört, so doch nicht in ihrem ersten Willen, sondern gewissermaßen induktiv in ihrem zweiten, von der Indifferenzzone aus nach der anderen Richtung umschlagenden Willen. Wie alles ist auch der Fall in ewigem Ereignen und immerwährendem Vollzug. Das allzu weite Vordringen der stürzenden Entelechien, hervorgerufen durch Gefühle von Angst, Schwindel und zugleich Lüsternheit nach dem unkeuschen Abgrund, reißt sie aus dem lebendig pulsenden Willen der hegenden Geistigkeit. Denn er reicht nur bis zu dem höchsten sublimierten Bezirk der Kruste hin. Auch der tiefste Fall bleibt ja noch im niedrigsten Guten irgendwo verborgen, im Bannkreis der einfachsten Gestaltungskräfte, welche ungeheuren Druck zugleich ausüben und aushalten. Denn in der düsteren Nähe der Wand, die das unschöpferische Urböse ist, findet der gewaltigste Zusammenstoß zwischen dem Urbösen und dem niedersten Guten statt. Wenn selbst das niederste Gute noch tief unter den verbrecherischen Möglichkeiten der Menschen auf unserem Planeten zu denken ist, dann besteht dennoch zwischen ihm und dem völligen Urbösen nichts, noch ein ewiger und unumstößlicher Gegensatz. Nur aus diesem Gegensatz heraus ist dem Nichts eine für uns nicht ergründbare Bejahung erübrigt, denn es ist durch die Gottheit erst verwirklicht, und zwar als deren eigene Willensgrenze. Den Griechen stand Anarche, die Notwendigkeit, über Gott und nichts. Indem sie aber beides ist, Gott und nichts, birgt sie sich in den Faltentiefen des ewig verhüllten göttlichen Geistes. Jene Griechen wendeten ihr Leben nur dem Gotte der Erscheinungswelten und Offenbarungsschalen zu, der da die Brücke ist und bildet zwischen Urlicht und Nichts. Die Gottheit, welche Anarche begreift, ist alles in allem, Urlicht und Urnichts und was dazwischen nach Gestaltung drängt. Aus alledem ergibt sich, dass die in den Fall geratenden und durch Äonen voller Leid sich zurückschwingenden Engel, Engel oder Angeloi, das sind Boten Gottes, dereinst in gewisser Beziehung noch erfüllter sind als die nur himmlisch, nämlich in der positiven oder in der Indifferenzzone verbliebenen Heerscharen Vermöge der furchtbaren Erlebnisse in den Abgründen und Schalen des Grauens. Im Lichtgebiet ist ja, was wir Fall nennen, noch nicht oder nicht mehr möglich, und so auch nicht das an das Nichts hinstreifende Erlebnis. Bei dieser Gelegenheit sei an die geheimnisvolle Lehre der Kabbala von der Schechina, der Einwohnung Gottes, im irrenden Menschen erinnert. Mit Worten lässt sich aber an alle diese Dinge kaum herantasten. So sei diese Darstellung mit der Erinnerung an ein tiefes Wort des Juden Besht, den sie den Baal Shem genannt haben, einstweilen beschlossen. Das Böse ist der Stuhl des Guten. Um nun dem Eindringen in jene als geistlich bezeichneten Bilder noch mehr den Weg zu bahnen, wollen wir gewisse Gebilde, die uns dort immer wieder begegnen, vorweg einer zusammenhängenden Betrachtung unterziehen. Jedoch ist stets zu beachten, dass diese Formen, die nicht bloß gebildet, sondern vor allem auch bildend und gestaltend sind, sehr häufig in den Bildern offen gemacht, gestaffelt, zerlegt, geschichtet oder auch vereinfacht werden mussten, obwohl sie natürlich alle zugleich in sich geschlossene und ineinander gewachsene, sich gegenseitig durchdringende, organisierende Kräfte und Organismen überhaupt von oft unbegrenzter Dimensionalität sind. Es sollte eben im Bilde die Sicht von innen her für uns in zweidimensionaler Darstellung deutlich aufgeblättert liegen. Da ist denn zunächst zu sagen, dass alle Form von einer als unendlich dünn zu denkenden, lamellenartigen Struktur ihren Ausgang nimmt, ehe sie sich dimensioniert. Man kann da geradezu an die Vorstellung von Gallertblättern anknüpfen, muss sich aber hüten, im allzu Dinglichen der Physis befangen zu bleiben. Denn es handelt sich hier allemal um Hilfsgleichnisse. Die lamellige Geistmaterie dieser Art ist zugleich voll wirkenden Lebens. Sie ist gestalthabende Kraft von höchster Wucht. Für uns Erdgeborene haben Kräfte, Schwerkraft, Strahlungskraft, elektrische Kraft, Hebelkraft, Atomkraft und wie immer wir sie benennen, nur indirekte Gestalt in der Dinglichkeit, welche durch ihre Umformung die an sich unsichtbare Macht jener Kräfte manifestiert. Ein Wink bezüglich der Herkunft aller solcher Kräfte. Im Wirkungsfeld der Kruste, von dem hier gesprochen wird, sind Kraft und Gestalt ein und dieselbe Sache, die den ihr innewohnenden Impuls restlos dartut und auftut, welches nicht hindert, dass sie sich als völlig durchdringlich erweist. Was die, wie gesagt, lamellige Urstruktur aller Gestaltungskräfte die selber immer Gestalt haben, angeht, so ist beachtenswert, dass die sogenannten Materialisationsphänomene, bekannt seit den Untersuchungen von Schrenck-Notzing, sich in Lamellenform darbieten, insgleichen die Funkenüberschläge bei elektrischen Strömen von großer Spannung. Und es darf auch daran erinnert werden, dass Goethe im Blatt das Grundthema aller Pflanzenform erkannt hat. Jenen Vorformen, welche in der Kruste haften und sich unendlich mannigfaltig stufen, schichten und abwandeln, obliegt es nun, die vom Lichtinneren der Hohlkugel emanierten Funkenkeime zu umbilden und zu gliedern, sie zu organisieren, man könnte wohl auch sagen, sie zu beseelen, sie reich und vollbewusst zu machen. Das Haftende und das Schwebende, eines drängt zum anderen in die Einung. Heilige Ströme fluten von Pol zu Pol. Das Leben im Urlicht ist kein starres Sein, und es muss in sich selber Satz und Gegensatz setzen. So sagte Bo-Win-Ra einmal zu dem Verfasser. Wie gewinnt so ein Keim und Funke Gestalt? Es schmiegen sich die Lamellenformkräfte dem Funken in der seiner Individualität gemessen Fülle an. In sachtem Aufstieg erweitert und dimensioniert sich die Hülle zur Linse zuerst und dann zum Ei. Der Keimkern gleitet zurück und umgreift und trägt dann das immer mehr Kugelgestalt annehmende Gebilde von unten her wie eine Schale, die im Durchschnitt gesehen einer Sichel entspricht. Symbole, die bekanntlich in vielen Mythologemen von Mutter und Liebesgöttinnen eine bedeutende Rolle spielen. Auch wird die Betrachtung, die meditative Betrachtung von Bildern wie festliche Einung, Lebenskeime und Om Mani Padme Hum manche Menschen viel weiter bringen können, als es diese andeutenden Worte vermochten, denen wir hier nur noch hinzufügen müssen, dass die Sichel sich im Inneren wieder als Kern sammelt, sobald die völlige Kugelgestalt schließlich erreicht ist. Strukturteile, die sich nicht harmonisch zu einem vermögen und durch den Drang des Kerns nicht ankristallisiert, auch dieses Wort ist, wie alles hier, nur ein Hilfsbegriff und hinkendes Gleichnis werden können, gleiten wieder ab und versuchen, im Anschluss an eine andere Entelechie, ihre Impulse auszuwerten. An sich sind sie alle ausnahmslos positiv, also gut und segenbergend. Erst die detonierende und disharmonische Mischung ergibt oft die Farbe des Bösen. Seelenatome, aus denen ein Verbrecher gemischt ist, sind an sich nicht minderwertig. Es kam nur um einen chemischen Vergleich zu gebrauchen, zu einer Emulsion, aber nicht zu einer Verbindung. Nichts hindert, dass die in eine missglückte Kombination geratenen Seelenatome in anderer Gruppierung und einem anderen Kern verbunden, an edelster Erfüllung und Vollendung der Entelechie mitarbeiten. Das durch Aristoteles geprägte und von Goethe gern gebrauchte Wort wird hier immer wieder angewendet, weil es noch deutlicher und tiefer als etwa die Leibnizsche Monade zum Ausdruck bringt, was vorgestellt ist. Das, was seine Vollendung in sich hat. Es verschlägt also nichts, dass aus solchen Gestaltungskräften auch Welten und lemurische Bereiche, die vom Bösen noch weit mehr angekränkelt sind als unsere Welt, immer wieder entstehen und vergehen. Sie besagen mitnichten etwas über den Wert dieser Bausteine, der positiv und beliebig steigerungsfähig ist, nur bei der Einbeziehung in Kombinationen des Bösen gewissermaßen im Zustande der Virtualität eingekapselt bleibt. Es sind mithin im ungeheuren Haushalt des Kosmos sogar faulig zersetzen und verwesen machende Kräfte anzutreffen, ohne dass es angängig wäre, sie an sich negativ zu bewerten. Erst die Art ihres Zusammenstimmens mit anderen Kräften bringt eine sozusagen moralische Farbe hervor. Auf manchen der von uns noch zu betrachtenden Bilder begegnen wir etwa fangarmartigen, qualligen und fingernden Formen, die unheimlich anmuten und gleichsam Krankheit und Verwesung bergen. Aber auch deren schließliche Auswirkung muss positiv gewertet werden. Wer denkt da nicht an das Frage- und Antwortspiel zwischen Faust und Mephistopheles? Faust fragt den Schalk: Nun gut, wer bist du denn? Jener antwortet knurrend, verschmitzt, sarkastisch: Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Wir glauben aber beobachtet zu haben, dass jene unheiltruhenden Formen von einer bestimmten Zeit ab, die wohl mit dem griechischen Aufenthalt anhebt, auf den geistlichen Bildkompositionen des Meisters nicht mehr figurieren. Mit anderen Worten, wir begegnen ihnen nur auf den noch der Görlitzer Schaffenszeit angehörenden Bildern des sogenannten Weltenkreises. Nun ist all dieses Ineinanderspielen der Kräfte nicht so sehr ein sich stoßen und anprallen nach Analogie des irdisch-physischen, als vielmehr Ausstrahlung und Influenz. Denn ihr Kraftfeld überragt bei weitem ihre offenbare geistige Form. einer ersten und Hauptstammform, einer rechteckig gleichsam getreppten Lamellenbildung häufig begegnend, wird es uns helfen, eben der Treppe eingedenk zu sein, um dem Wesentlichen dieser Gestaltung etwas abzugewinnen. Die Treppe trägt allmählich durch die Zusammenwirkung der einzelnen Stufen empor, aber nur den, der selber willens ist, zu steigen. Er könnte ja nicht ohne Treppe steigen. Übrigens kann die Treppe auch abwärts tragen. Jedenfalls ist das Stufensymbol grundlegend für eine adäquate Vorstellung vom hierarchischen Aufbau des Weltalls, wie sie besonders in jüdischen eschatologischen Schriften, Visionen und Mythologemen immer wieder entwickelt wird, von der Jakobsleiter und den Prophetengesichten der Daniel und Ezechiel an, bis zu den 10 Sephirot der Kabbalisten. Wir müssen stets eingedenk bleiben, dass jedes Leben in der allgewaltigen Hohlkugel innerliches Willenswirken ist und bleibt. Alle physischen Welten sind immer nur ein Abglanz davon, wie ja auch allenthalben in der Natur Anklänge an die Ur- und Stammformen zu finden sind. Solches lehrt ganz besonders der Blick ins Mikroskop. Es ist zudem recht bemerkenswert, dass unsere Maschinenbauer immer wieder ihre Kolben und Gestänge, Zylinder und Kugeln, Platten und Wellen diesen Formen angleichen müssen. Das macht übrigens auch die Schönheit der Maschine aus, oder wie man sonst nennen mag, was allenfalls an der Maschine Wohlgefallen erregen und etwa als planimetrische, trigonometrische, sphärische Gebilde, Kurven und Stromlinien in Übereinstimmung mit den Ursprüngen empfunden werden kann. Und weil alles innerliches Willenswirken ist, findet jedes selbst in seiner Tiefe diese ganze Welt wie in einer Linse Brennpunkt gesammelt oder wie in einen Kristall hineingesehen. Als eine Weiter- und Umbildung der Fangarmformen muten die pflanzlich blättrig aussehenden Gestaltungen an. Nackte Zweige, Dornäste, schwingende gefiederte Gerten beispielsweise. Sie sind aber, weil auch höchst beweglich, noch mehr dem Tierischen entsprechende Kräfte und Strebungen, die versuchen, prüfen, drosseln und leiden machen können. Denn jenen Dornästen sieht man es an, dass sie ihre Dornen und Stacheln einziehen und ausstrecken können. Tiefseegebilde tauchen da in der Erinnerung auf, angewachsene pflanzliche Mollusken zumal, in welchen man längst Tiere erkennen gelernt hat. Sehr auffällig und auf kaum einem Bilde fehlend, sind gewisse Kolben und Widerhaken Gebilde, wohl immer schwarz und meist waagrecht. Sie stehen offenkundig quer zu den anderen auf- und abwärts wirkenden Strebungen und haben ordnende und lenkende Aufgaben. Schon ihre Schwärze als Negation jeder Farbe kennzeichnen sie als unerbittliche und unbezwingbare Instanzen mit einer Art Veto- und Zensurfunktion. Ihrem Halte- und Richtungsgebot müssen sich die mächtigsten Gewalten bequemen. Sie wirken wie Abgesandte und Herolde jener Schicksalsmächte, welche die Hellenen als Mauren, Keren, Erynien, Nemesis, Tyche, Ate, Dike, Themis usw. imaginiert haben. Besagte Formen, die logischerweise jeweils in der Gesamtkomposition nie ganz aufgehen dürfen, weil sie gewissermaßen exterritorial bleiben, sind recht eigentlich von grundsätzlicher Bedeutung für das Zustandekommen von Gestaltbildung überhaupt. Man kann sie als die Weberschiffchen auffassen, die den Einschlag im Weltengewebe besorgen. Musikalisch gesprochen wäre ihre Wirkung für alle Dynamik, auch Synkopierung und Pausenzeichen verantwortlich. Sie sind geradezu Sachwalter des Gesetzes. Sie ordnen das universale Kräftespiel und machen es geschmeidig. Willkommen dem Einsichtigen, bedrohlich dem Störrigen unter den Spielern. Wenn wir nach Analogien in unserer Daseinsform Ausschau halten, geraten wir unwillkürlich auf die Funktion der Verkehrspolizei, aber auch auf die edle Leistung der Chor- und Orchesterleiter. Der Vergleich stimmt freilich nicht recht, weil es sich dort sozusagen nur um den Dirigentenstab selber handelt, der freilich ganz allein von sich aus sinnvoll fungiert. Alles das nun steht im Dienst und in der Förderung der gottgezeugten Entelechien, der Kugel- und Sterngestalt anstrebenden engelischen Wesen, welche reinem Urmenschentum Vollendung erbilden, nachdem sie aus den Nebelflecken der Myriaden von Funkenschwärmen entlassen, den unendlichen Kreislauf zum unendlichen Ziel der Einung in der Gottheit angetreten haben. Platons ernst gemeinte, dem Zeitwissen angepasste Ironie von der Kugelgestalt des Urmenschen zeigt verhülltes Wissen um diese Dinge. Die zunehmende Lauterkeit und Entwertung der Entelechien gegen das Urfeuer hin drückt sich in immer goldener aufstrahlenden Sonnen aus. Bei weitem überglänzend die Lichtfunken unserer nächtlichen Sternhaufen und unserer Sonnenwelt, die doch alle noch tief eingekapselt sind im Düster der Gestaltungskruste als ein winziger Teil des tönenden und blitzenden Halls. Nachbemerkung des Verfassers. Es ist ausdrücklich daran zu erinnern, dass die vorstehenden und in weiteren Kapiteln noch folgenden Ausführungen mit physikalisch-astronomischen Weltbildern, seien sie auch von so hervorragenden Menschen wie Anaxagoras und Ptolemäus, Kopernik und Galilei, Kepler und Tycho, Newton und Einstein ersonnen, nichts zu tun haben. Unsere Darlegungen beziehen sich lediglich auf geistige Gegebenheiten und können nur in dieser Hinsicht zustimmend oder ablehnend beurteilt werden. Sie enthalten also keinerlei Kritik oder Bekenntnis hinsichtlich der wissenschaftlichen und philosophischen Raumvorstellungen und Weltanschauungen. In diesem Zusammenhang sei auf die Broschüre des Verfassers hingewiesen, Symbolform und Wirklichkeit in den Bildern des Malers Beau-Winrat, Kobersche Verlagsbuchhandlung, Zürich, 1958, zweite Auflage. Sie enthält den Abdruck des am 6. Juli 1957 in Darmstadt anlässlich der Eröffnung der vom dortigen Kunstverein veranstalteten Ausstellung von Bildern des Malers Beau-Winrat gehaltenen Vortrags.